lieber Hennes.
Hallo, lieber Thomas. Hallo, Berlin.
Hallo, Bochum.
Na, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ich bin natürlich so ein bisschen angedetscht. Ich bin ja hauptberuflich eigentlich Optimist, aber das erste Mal bin ich ein bisschen pessimistisch. Also ein bisschen, nein, ich bin nicht ängstlich, aber ich mache mir schon Sorgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich glaube, das große Problem ist, dass wir ja als Berufshumoristen im Moment sehr stark versuchen müssen, nicht zynisch zu werden, aufgrund der Sachen, die da draußen passieren, aufgrund der ganzen Leute, die trotz allem nicht drauf hören, dass man sich nicht treffen soll und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr seltsam. Aber solange Dieter nur die Schuld bei den Linken und bei den Grünen findet, ist mein Weltbild wieder das alte.
Ich hab's nicht gesehen, hat er das gesagt?
Tu's dir nicht an.
Okay.
Einfach mal, ein kluger Mann hat mal gesagt, einfach mal die Fresse halten. Er sollte sich vielleicht selbst auch mal dran halten. Aber auch da wieder, jetzt fange ich schon wieder an, zynisch zu werden, weißt du?
Es ist eine ganz komische Zeit. Man weiß nicht, ob man. Ich bin immer so hin und her gerissen, so zwischen. So, es gibt ja so einen Zynismus, der auch gut tun kann. Aber manchmal denke ich mir so, ach Mensch, man muss ja nicht immer Witze machen oder so.
Es ist ja auch nicht produktiv. Das ist das ja auch. Es ist ja total kontraproduktiv, was viele gerade auch machen. Und man will sich da auch nicht einreihen, aber es ist auch für uns auch eine künstlerisch eine Herausforderung, weil wir jetzt natürlich in einer Vorbildfunktion auf einmal sind, die wir eigentlich gar nicht wollten. Ich wollte den Leuten das nicht erklären müssen, dass man bestimmte Sachen macht und bestimmte Sachen nicht macht. Aber egal. Wir haben uns vorgenommen...
Ich wollte noch ganz kurz noch was sagen. Heute, also es ist jetzt 14.10 Uhr. Es ist Freitag, der 20. März 2020. Ja. Und eigentlich wissen wir beide, oder das weiß ganz Deutschland, weiß nicht, wie das jetzt in den nächsten Stunden weitergehen wird. Ja. Deswegen, ich habe dich gerade unterbrochen, deswegen hat unser Podcast heute einen anderen Twist.
Genau.
Davon kannst du gerne künden.
Die Ausgangssperren stehen wahrscheinlich an in dem Moment, wo das gesendet wird. Wir haben uns jetzt vorgenommen, in diesem Podcast einfach um mal über was anderes zu reden und auch einfach auch uns daran zu entsinnen, warum wir beide diesen Podcast überhaupt angeleiert haben, mal über was komplett anderes zu reden als über Corona.
Ja, das hängt mir echt zum Hals raus. Du machst den Fernseher an und in jedem Programm ist. Ich find's ja gut, dass man informiert wird. Ja, richtig. Aber weißt du, ich habe dann wirklich, mir hängt's echt, ich will's nicht mehr. Ich weiß ja, dass es schlimm ist, aber ich will nicht noch mehr darüber hören.
Ja, genau. Und man muss jetzt irgendwie auch sich ein bisschen, man muss, glaube ich, versuchen, normal zu bleiben gerade. Ja. Also vernünftig zu bleiben, to stay sane, wie der Engländer sagt.
Das ist so, das wieder was ist, gelernt.
Das ist, glaube ich, wichtig. Deswegen lass uns doch einfach mal auf das Thema zurückkommen, warum wir eigentlich gedacht haben, wir machen einen Podcast oder diesen Podcast braucht die Welt. Denn wir, ne, es gibt ja einfach auch zu viele Podcasts und zu viele Kollegen oder sehr viele Kollegen, machen gerade sehr viel online, viral, Instagram und so weiter, ist alles auch schön und gut. Nur wie der geschätzte Kollege Micky Beisenherz geschrieben hat, wann soll man sich den Scheiß eigentlich angucken? Oder anhören. Deswegen, das ist
ja. Nein, aber es ist ja so, die Parole des Tages oder beziehungsweise der momentanen Zeit, in der wir leben, ist ja Stay at Home. Und was macht man zu Hause? Und mein Gedanke geht natürlich wirklich auch an die Alleinstehenden oder wie man neudeutsch sagt, an die Singles, an die armen Schweine, die wirklich jetzt alleine sind. Wenn du in Familie bist, ist da, glaube ich, alles okay. Aber wenn du wirklich alleine bist und so, also und deswegen haben wir uns so überlegt, mal die über die Dinge zu reden, die man sich angucken, anhören, ansehen kann. Also es ist jetzt nichts Patriotisches, aber ich meine, das ist blühende Landschaften, es geht um Deutschland und es gibt tolle deutsche Kunst der Gegenwart, aber eben auch der Vergangenheit und tolle deutsche Filme und so. Und darüber wollen wir reden und im Internet kann man ja wirklich sich die schönsten und tollsten Sachen angucken oder streamen und da wollen wir euch einfach so ein paar Tipps geben.
Das habe ich gerade auch, nämlich da war nämlich auch gerade die Diskussion, eigentlich sollten wir... Ja, froh sein ist ein großes Wort, aber wir sollten eigentlich ein bisschen glücklich darüber sein, dass uns dieser Scheiß gerade jetzt trifft im Jahr 2020, wo wir die Möglichkeit haben zu streamen und ins Internet zu gehen, Freunde per Skype oder per Internet zu erreichen, sogar visuell und die sozialen Netzwerke, ich weiß nicht, wie du das siehst gerade, zeigen sich gerade auch von einer sehr positiven Seite, in dem viele Leute zusammenkommen und wäre das 1995 gewesen, wäre die Welt ganz anders, glaube ich. Ich glaube, da würden die Leute draußen wirklich Amok laufen und marodieren und plündern und also insofern, ne, vielleicht.
Ich hoffe, wir schaffen es. Und ja. Ich appelliere wirklich nochmal, dass die wenigen Menschen, die sagen, wieso ich habe kein Corona, wieso ich kann da auf Straße gehen, wieso nicht, dass sie endlich mal vielleicht sich überzeugen lassen von irgendeinem Menschen. Vielleicht muss auch Capital Bra mal was sagen. Ich weiß nicht, was los ist. Weißt du?
Wer?
Capital Bra, das ist so ein junger Mensch, den kennst du nicht.
Nee, kenn ich nicht. Das ist ja das Schöne an unserem Alter, wir sind ja beide über 50 und bestimmte Typen und Leute und Trends kenne ich jetzt einfach auch nicht und geht mir auch am Arsch vorbei. Ich lebe auch nicht mehr so lange, dass ich mir alles geben kann. Das ist ja das, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt im Podcast, ich habe diesen Moment in meinem neuen Programm, wo ich vor meinem Bücherregal stehe, die ganzen ungelesenen Bücher sehe und denke, scheiße, das schaffe ich nicht mehr.
Ja, jetzt schon.
Jetzt schon.
Also ich mache das ja jetzt seit 3 Tagen, dass ich jeden Tag über die sozialen Medien ein Buch empfehle. Und ich habe festgestellt, fuck ey, ich habe so viele gute Bücher und ich habe so viele schöne Bücher gelesen. Und ich würde da jetzt gleich mal einsteigen und ich glaube, da wirst du sagen, ja stimmt, Joachim Meyerhoff.
Joachim Meyerhoff, großartig, Thomas. Da bist du doch als gelernter Schauspieler.
Ja.
Da muss dir doch die Hose aufgegangen sein.
Da geht
sein.
Mir total die Hose auf. Und ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, wer es eingelesen hat. Es gibt ja mittlerweile 4 Bücher von Joachim Meyerhoff, die ja autobiografisch sein sollen.
Ja.
Und Teil 3 ist ja über seine Zeit an der Otto-Falkenberg-Schauspielschule in München.
In München.
Und dieses Buch hat den Titel Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und wird ja von der Großmutter gesprochen. Er lebt in München-Grünwald während des Schauspielstudiums in Grünwald bei seiner Großmutter. Und das ist eine ehemalige Dischöse. Und die sagt, es ist ja, dass mein Enkel an der Schauspielschule ist.
Du driftest gerade ein bisschen in Inge Meisel.
Ja, sicher. Sicher.
Sag mal noch ganz kurz, bevor wir jetzt hier in Detail gehen, wer Joachim Meyerhoff ist. Joachim Meyerhoff ist ein Schauspieler.
Ja.
Geboren, glaube ich, im Saarland, aufgewachsen in Schleswig.
Ja.
Und der hat arbeitet am Burgtheater, ist ein Burgschauspieler.
Ja.
Und er hat irgendwann mal angefangen, Solostücke zu machen. Eigentlich so eine Art Stand-up.
Ja.
Im Theater, im Burgtheater in Wien.
Ja.
Und hat daraus dann Bücher gemacht. Und hat Bücher geschrieben und ich glaube, sie selber auch eingelesen. Das ist Alle Toten fliegen hoch. Amerika ist, glaube ich, der erste.
Ja, Alle Toten fliegen hoch ist der zweite. Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke ist der dritte. Und die vierte ist irgendwie allein sein, kann man nicht. Ist kein
kann man nicht zu zweit am besten irgendwie sowas.
Ich weiß nicht.
Der erste handelt von seinem Au-pair-Aufenthalt in Amerika, wo er dann erfährt, dass sein älterer Bruder gestorben ist.
Ja.
Das hat eine unglaubliche Tragik.
Ja.
Der zweite Teil handelt von seiner Kindheit in Schleswig.
Ja.
Der dritte, wie gesagt, Schauspielschule in München. Und der vierte ist, da ist er schon Schauspieler und tingelt auf wundersame Weise zwischen Bielefeld und Dortmund.
Genau, und hat wirklich am Muren zu laufen, wo ich dachte, scheiße, ich habe ja auch Schauspiel studiert und ich war ja mal eine kurze Zeit am Berliner Ensemble und bla und habe verschiedene und am Gripstheater in Berlin und so.
Ja.
Und man trifft während der Zeit als Schauspieler und speziell auch in der Zeit als Schauspielschüler, als Student, trifft man auf so merkwürdige Frauen, die auch irgendwie zu dieser Zeit und auch zu dieser Zeit, in der man sich gerade als Schauspielstudent fühlt oder ist, die da total passen. Und rückblickend denke ich mir so, Mann, mit was für merkwürdigen, schrägen Mädels war ich da zusammen. Und als ich das Buch gelesen habe, hat es mich auch so ein bisschen bedrückt. Also wie gesagt, aber am meisten begeistert hat mich tatsächlich Teil 3, obwohl ich sagen muss, also alle 4 Bücher sind großartig und lesenswert. Ja. Also das ist auf jeden Fall, Joachim Meyerhoff ist großartig. Mir ist aufgefallen, dass es wirklich viele, viele tolle deutsche Schriftsteller gibt. Also ich lese ja, dank meines Kindles lese ich ja sehr, sehr viel mehr seit 2 Jahren. Und ich lese wirklich doch sehr viele deutschsprachige oder beziehungsweise deutsche Schriftsteller. Also zum Beispiel auch die Babylon Berlin, also Gerion Rath Krimis von Volker Kutscher habe ich jetzt alle durch.
Das sind die Krimis, auf denen die Fernsehserie basiert.
Genau. Ja, die sind allerdings wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Sind die eingelesen von David Nathan, ist das?
Ich glaube ja. Ich glaube.
Die habe ich mir noch nicht. Ich habe weder die Serie noch die Bücher vor der Brust. Ich bin ja von Hause aus mehr Anglist. Das muss ich ja zugeben. Ich bin ja, klar, Deutsch ist meine Muttersprache und mein Handwerkzeug. Das ist alles gut und das ist alles richtig. Aber ich habe von frühesten Kindesbeinen an die englische Sprache sehr, sehr geliebt, weil damals als Testprogramm bei uns im WDR, im Westdeutschen Rundfunk, die Sesamstraße lief, im amerikanischen Original.
Herrlich.
Und meine Eltern haben mich halt schon damals einfach vor den Fernseher gesetzt als Einzelkind und ich habe damals wirklich mit 3 Jahren angefangen, Englisch zu lernen. Das heißt, ich war auf der Grundschule und konnte Englisch. Also ich glaube, ich kann genauso gut Englisch wie Deutsch, was allerdings auch daran liegt, dass mein Deutsch nicht besonders gut ist. Aber ich lerne einfach sehr, sehr viel Englisch, auch immer noch, weil ich sehr, sehr viel englische Zeitschriften lese, sehr viel englische Filme sehe und Serien und auch sehr viel englische Literatur lese. Und ich habe mich damals auch gegen Germanistik entschieden und für Anglistik und Amerikanistik, was aber nicht heißen soll, dass es nicht sehr, sehr, sehr viele sehr gute deutsche, auch gerade aktuelle Autoren gibt. Du hast Meyerhoff gesagt, von dem ich jedes Buch verschlungen habe. Ich weiß, dass mein Freund und Podcast-Kollege Thorsten Sträter ein Riesenfan ist von Joachim Meyerhoff.
Ja.
Wie ist denn das Thema Wolfgang Herrndorf bei dir?
Ist auch toll. Also großartig. Chick ist natürlich ein fantastisches Jugendbuch. Es ist auch ein Geschenk an die Jugend.
Absolut, ja.
Lustigerweise, mein Sohn Benedikt, 15 Jahre, musste das jetzt vor 1 oder 2 Jahren lesen.
Was
total
für eine Strafe.
Ja, was für eine Strafe. Er hat es total abgelehnt, aber weil er grundsätzlich alles ablehnt, was von der Schule kommt. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass das zu früh war. Ich glaube, wenn man Chick mit 15 oder 16 liest, hat man die Bereitschaft. Ich weiß ja auch, was ich mit 15, 16 gelesen habe. Da habe ich die ganzen Deutschen gelesen. Ich habe Stefan Zweig gelesen und Josef Roth, Hermann Hesse natürlich, dann die ganzen Surrealisten, also Leonard Frank und so. Das habe ich alles gelesen und alles verschlungen und fand das alles großartig. Aber das war eben auch so eine bestimmte Phase. Ich glaube, oder eben auch jemand wie Thomas Mann oder überhaupt die Manns, ne? Also ein Klaus Mann und Heinrich Mann und so.
Tobias Mann ist auch ein wunderbarer Autor.
Das war übrigens auch sehr, das muss ich mal einschieben als Anekdote.
Ja.
Ich habe vor vielen Jahren, es muss 10 Jahre her sein, habe ich in Berlin im Quatsch Comedy Club moderiert.
Ja.
Und dann habe ich am Ende gesagt, ja, meine Damen und Herren, das war der Quatschclub und kommen Sie bald wieder. Und nächste Woche gibt es neue Comedians. Und dann stand einer auf und schrie, Tobias Mann! Und ich sagte, wie war es, Tobias Mann? Ja, Tobias Mann, ich bin aus Mainz und der ist super! Und ich
sag, wollen wir an dieser Stelle mal Tobias Mann grüßen?
Wir grüßen Tobias Mann auf das
wunderbaren eigenen Podcast hat, German Funny Bones.
Ja, toll.
Wo er mit Kollegen spricht. Ich war auch bei ihm in einen Tag, nachdem wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben. Ich habe so eine Podcast-Woche gemacht in Kempen. Da hat er gastiert in St. Hubert und da habe ich
im
Hotelzimmer aufgenommen. German Funny Bones sind jetzt, glaube ich, 2 Folgen online, also 4 Folgen insgesamt mit Christoph Sieber und sehr interessant mit Philipp Simon.
Ist
auch sehr, sehr interessant.
Den ich ja noch kenne, Philipp Simon kenne ich ja noch als Zauberer und Moderator aus dem Wintergarten, also
ganz genau. Und auch über die Zeit redet Philipp. Das ist sehr, sehr, sehr hörenswert, ist sehr, sehr, sehr tiefgängig. Und lieben Gruß an Tobias und überhaupt an alle, die da draußen gerade eine Form finden, sich mitzuteilen. Ich glaube, dass Chick für deinen Sohn ein bisschen zu früh war, er selber zu nah dran ist.
Ja, ich glaube auch.
Kann das sein?
Ja,
ich glaube, man braucht
so
Chick ein bisschen Abstand.
Ja.
Wie fandest du denn die Verfilmung von Fatih Akin?
Ich fand das in Ordnung. Ich bin ja so ein bisschen vorbelastet, weil ich ihn so als, ich finde diesen Menschen Akin unangenehm.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber er macht gute Filme und das war gut besetzt, das war gut gecastet und das ist ein guter Film und ich mag das Buch mehr, weil ich weiß nicht warum, ich mochte das Buch einfach mehr. Das Buch ist einfach so, das ist so ein Rutsch, ne?
Da ist kein Wort zu viel, da ist kein Satz zu viel, das ist ein wunderbares flutschiges Buch. Ich habe mir daraufhin auch die anderen Sachen geholt von Herrndorf. Ich habe auch eine Wolfgang Herrndorf Ausstellung besucht in Stade.
Ja.
Der hat ja unheimlich, der war ein großartiger Künstler, ein großartiger Zeichner und Maler auch.
Ja.
Der hat unheimlich viel für die Titanic gemacht und da habe ich auch noch einen Katalog mir gekauft. Der hat unter anderem diese, kannst du dich noch erinnern, es gab mal so Fußball-Sammelbilder in der Titanic, die wirklich Aufkleber waren, wo die ganzen Fußballspieler so quasi auf dem Rasen liegend verloren so lagen. Das hat er gemalt. Also er hat ganz viel gemalt und gezeichnet, war ein Universalgenie. Ich würde sogar sagen, ein Renaissance-Mann, wie man so sagt.
Ja.
und natürlich viel zu früh gestorben. Er hat ja seine Biografie, Arbeit und Struktur, die liegt bei mir noch. Die habe ich bisher angefangen. Das ist natürlich jetzt auch gerade in Zeiten, wo alles nicht so lustig ist, auch nicht wirklich aufbauend. Aber er hat ja zu Chick auch eine Fortsetzung angesetzt.
Ach, toll.
Bilder deiner großen Liebe.
Aha.
Und daraus, ich habe Chick auch als Theaterstück gesehen, hier in Bochum am Prinzregent. Und ich habe am Prinz-Regent-Theater und ich habe dieses Fragment Bilder deiner großen Liebe als Art Musical-Songabend gesehen in Bochum mit Sandra Hüller, die ja bei uns in Bochum am Schauspielhaus spielt. Sie spielt ja Hamlet und auch anderes. Und sie hat diesen Herrndorf-Abend. Das ist quasi ein Sandra Hüller-Wolfgang Herrndorf-Solo-Abend. Wenn die Theater wieder aufhaben und wenn ihr Zeit habt, guckt euch das bitte an. Das ist fantastisch. Ich habe, diese Frau hat eine Ausstrahlung auf der Bühne, wie ich sie, und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich weiß, das soll man in Zeiten von Corona nicht machen, aber ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Sandra Hüller hat eine Ausstrahlung, wie ich sie in meinem Leben bisher nur bei David Bowie gesehen habe.
Ach.
Ja, das ist unfassbar. Das ist wirklich unglaublich gut.
Das klingt super.
Ja.
Also wie gesagt, in Sachen deutsche Literatur ist wirklich schwierig. Man kann es wirklich nicht wirklich fassen. Ihr könnt ja einfach mal so ein bisschen rumscrollen, was es alles Tolles gibt. Meine Empfehlung an dich, lieber Hennes, wäre das Buch von Tom Lear, Leichtmatrosen. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast.
Nein.
Es ist ein super Buch. Das ist sozusagen mein Geheimtipp. Lear mit H geschrieben, L-I-E-H-R. Ja. Leichtmatrosen. Und zwar ist es eine Gruppe von 5 Jungs, das ist mittlerweile auch verfilmt worden, die sich ein Boot chartern, also sie buchen das für 5 Wochen und sind dann einfach in Brandenburg unterwegs.
Ja.
Und das sind einfach 5 unterschiedliche Jungs. Und das ist sehr lustig, das ist auch sehr böse, das ist auch sehr brutal, es ist sehr flüssig geschrieben, es ist teilweise auch ein Jungsbuch und es macht unglaublichen Spaß, das zu lesen. Leichtmatrosen, das wäre mein Tipp, kann ich dir sehr empfehlen.
Ich habe dir vor ein paar Jahren, da war ich auf Hiddensee, habe ich Crusoe gelesen.
Ja, das hast du mir ja gegeben, das ist ja toll.
Das habe ich dir geschickt. Wie fandest du das?
Ich fand das super. Kind, warte mal, bist du jetzt weg? Nee, bist du noch da?
Ich bin noch da.
Ach, du bist noch da. Jetzt hat es hier gerade gepiept. Ich weiß nicht warum, aber egal.
Ja, das ist halt die Technik.
Die Technik hat gepiept.
Da sind die alten Leute da.
Ich fand das...
Es piept, Bro. Da hat doch was gepiept, mein Herzschrittmacher. Was ist los?
Ich habe ja übrigens gehört, die neue Morddrohung ist... Da werde ich dir was husten. Das ist ja eine Morddrohung mittlerweile.
Ja, oh, Galgenhumor, der neue Trend.
Genau, dem werde ich was husten. Nein, Crusoe fand ich ganz toll. Und der Autor, Peter Seiler, oder wie hieß er? Ich weiß, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Der hat jetzt auch ein neues Buch geschrieben über die Assel. Und die Assel war eine Kneipe beim Senefelder Platz, wo sich so 1990, 91, wo unglaublich was abgegangen ist. Ja. Aber Crusoe fand ich auch toll. Diese Liebesgeschichte, die da auf Hiddensee stattfindet, fand ich auch großartig.
Hast du dich als jemand, der in der DDR wirklich aufgewachsen ist, dich da wiedergefunden? Das nur kurz zu Crusoe, er ist irgendwie
bist du noch da?
Bei der Armee, bei der NVA und ist aber auf Hiddensee stationiert. Genau zu dem Zeitpunkt, wo die Wende kommt, Oktober 89, und die kriegen das nur zeitverzögert mit.
Ah ja.
Ja. Fandest du, das war angemessen, das war adäquat, das war authentisch?
Ja, doch. Es war mir persönlich manchmal ein bisschen zu romantisch oder zu sentimental mit dieser ganzen Liebesgeschichte. Ja. Aber ansonsten mochte ich das Buch sehr. Es ist ja auch sehr kunstvoll, auch von der Sprache und so. Also ich fand das wirklich war ein tolles Buch. Also
hast
vielen
du denn
Dank dafür.
Überhaupt West-Jugendliteratur? Habt ihr sowas gehabt? Gab es da irgendwie was jetzt mal, abgesehen von Theaterstücken? So, ich denke, im Theater als Schauspieler habt ihr bestimmt auch Frühlingserwachen und so weiter gemacht. Das war ja...
Naja, das ist ja klar. Das war ja nicht Westen. Aber wir hatten dann zum Beispiel, es gab dann, irgendwann ist, glaube ich, Pippi Langstrumpf auch mal erschienen. Irgendwann...
Was ja nicht deutsche Literatur war.
Das stimmt, es ist ja nicht deutsche Literatur.
Lass uns auch über Asterix und so weiter. Lass uns mal deutsch-deutsch bleiben bei diesem
Genau, Spiel. Genau. Nein, aber dann denke ich jetzt mal drüber nach, so Michael Ende oder was gibt es sonst noch? Dann natürlich die Bücher von Hotzenplotz. Also wie heißt nochmal der Autor?
Ottfried Preußler.
Ottfried Preußler, genau.
Übrigens wird gerade neu verfilmt, Räuber Hotzenplotz, mit Nikolaus Oft. Czarek.
Ach nee, toll.
Aus Braunschlag und aus Österreich.
Und der Pass.
Der passt wie Arsch auf Eimer, würde ich mal sagen.
Ja, ja, wirklich fantastisch. Und beim Pass fand ich auch sensationell die Filmmusik. Und es sind ja ganz viele Wolfgang Ambros-Lieder dabei.
Ja.
Und da ist auch das Lied dabei, Die Finsternis. Und der Text lautet so, die Finsternis heißt Finsternis, weil es da stets finster ist.
Ja, die Österreicher. Da, über die Österreicher müssen wir separat machen.
Natürlich, das müssen wir separat machen, auf jeden Fall.
Da müssen wir auch über David Schalk.
Nein, aber es gab, es gab die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Und es gab sicher auch so Bücher von Michael Ende, glaube ich, gab es die unendliche Geschichte, aber glaube ich erst Mitte der 80er oder so. Das kam alles
aber
viel,
das
viel später.
Aber das gab Krabat bestimmt auch. Ne?
Krabat gab es nicht von, gab es von Ottfried Preußler?
Das ist Ottfried Preußler. Krabat.
Ja, ja, ich weiß es nicht. Nee, das gab es von einem anderen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es gab wirklich nicht viel. Und
aber es gab so eine Scherenschnitt-Filmversion und ich glaube, die war sogar...
Aus der Tschechoslowakei, von Karel Seemann.
Aus der Tschechoslowakei, die müsste es dann auch bei euch gewesen sein. Also Krabat ist definitiv von Ottfried Preußler. Das
genau, das ist von Ottfried Preußler, aber es gab es, glaube ich, nochmal in der Version. Es wurde ja ganz oft so auch so geklaut und dann so Secondhand verkauft.
Ja.
Ne? Also ich glaube, das gab dann irgendwie, das haben sie so als sorbische Geschichte verkauft. Die Russen waren ja ganz dreist. Die haben ja aus Pinocchio haben sie ja Buratino gemacht.
Okay.
Und aus dem Zauber von Oz wurde es dann plötzlich der Zauber der Smaragdenstadt. Und da haben sie wirklich die Ideen eins zu eins abgekupfert und haben die dann einfach so weiterverkauft, was relativ frech war. Aber eben genau diese Sachen, also speziell auch der Zauber der Smaragdenstadt, hatte, glaube ich, 4 oder 5 Teile, war ein wahnsinniger Erfolg als Kinderbuch.
Ja.
Und aber wir können ja auch mal von den Büchern rübergehen, vielleicht zu deutschen Serien. Ich weiß nicht, ob du die Idee gut findest.
Ja, ich würde gerne ein bisschen bei dem Thema bleiben. Was hast du mitgekriegt damals als Jugendlicher oder als Kind von den Vorstadtkrokodilen?
Nee.
Von Max von der Grün?
Nee.
Das ist eigentlich so eine Ruhrgebietsserie gewesen,
ja.
Wo auch Martin Semmelrogge mitgespielt hat.
Martin Semmelrogge?
Die
Vorstadtkrokodile.
Vielleicht können wir da mal irgendwann später drüber reden, wie jetzt euer Bild damals überhaupt vom Ruhrgebiet auch war, was da so gezeichnet worden ist. Wir hatten Pumuckl.
Ja.
Habt ihr das auch gehabt?
Das haben wir natürlich auch gesehen.
Durftet ihr offiziell oder eher so?
Nee, das war im Westfernsehen. Das war Westfernsehen. Wir haben ja alle Westfernsehen geguckt. Wir hatten natürlich auch das Feuerrote Spielmobil, haben wir natürlich auch gesehen. Die Sendung mit der Maus, Sesamstraße.
Flieger, Klavitterbus,
diese Sachen. Ja, genau. Dieses ganze Zeug haben wir natürlich alles gesehen.
Rappelkiste. Aber weil Meister Eder und sein Pumuckl gerade bei Amazon Prime online ist, kann jeder sehen.
Ja.
Hattet ihr was Adäquates? Hattet ihr so eine Kinderserie, sowas?
Naja, es gab natürlich Pittiplatsch und Schnatterinchen und Herr Fuchs und Herr Elster. Das waren diese Handpuppengeschichten.
Ja.
Das ist das, was mir jetzt spontan einfällt.
Aber Pumuckl war ja ursprünglich auch eine Radioserie, eine Hörspielserie.
War eine Hörspielserie, genau.
Ihr hattet ja auch sehr viele Hörspiele in der DDR.
Wir hatten sehr viele Hörspielserien. Es gab eine Hörspielserie, die lief immer... Butzemannhaus, das war so eine Kinderradiosendung, die lief immer früh aus dem Butzemannhaus und dann gab es auch noch neunmal einmal klingeln oder dreimal klingeln, das gab es auch. Also es gab schon so, gab es wirklich sehr, sehr viele tolle Kinderradio-Hörspiele. Ich habe auch wahnsinnig viel gesammelt, darüber bin ich ganz, ganz glücklich, weil da wirklich die besten Schauspieler der Welt dabei sind, muss man wirklich mal so sagen. Ich habe in einer Hörspielfassung Das kalte Herz mit Ulrich Mühe und Fred Ludwig. Also das ist so die Crème de la Crème.
Oh mein Gott.
Und gut geschrieben und gute Musik. Und das sind nur Schauspieler vom Deutschen Theater und von der Volksbühne und vom Maxim Gorki Theater. Da machen wirklich alle mit. Und Jörg Gutzun und Rolf Hoppe und also alles, was Rang und Namen hatte, alles machte da mit. Und ein Eberhard Escher. Ich habe, wie gesagt, dieses Buratino Hörspiel gibt es auch mit Eberhard Esche, es gibt Hörspiele mit Manfred Krug und so. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe das alles gesammelt, ich habe das alles hier und dann hast du merkst einfach, nicht immer, aber dann doch an bestimmten Stellen merkst du, wow, sind das gute Schauspieler, meine Fresse. Und mit was für einer, mit einer Raffinesse die arbeiten und wie sprachlich die gut drauf sind und Wolfgang Grese, Klaus Piontek, also diese ganzen Recken, Fred Düren, also diese ganzen Legenden, Inge Keller und so vom deutschen Theater.
Bevor du jetzt zu sehr ins Schmachten kommst, mein Lieber, eigentlich wollte ich auf eine Serie raus. Ich habe dir immer wieder versucht, den Ball zuzuspielen, aber du hast ihn nicht angenommen. Es gab eine Serie, die du mir sogar geschickt hast auf CD, die ich gar nicht kannte, um deren Existenz ich gar nicht wusste.
Ja.
Und das ist Alfons Zitterbacke.
Ja.
Erzähl doch mal da was drüber.
Alfons Zitterbacke ist eigentlich das Kinderkultbuch überhaupt. Also wenn es dann bei euch Pippi Langstrumpf war, dann war das Ostpendant dazu Alfons Zitterbacke, geschrieben von Gerhard Holz-Baumert. Die Streiche eines Jungen, so in Kapitelform, also der dann zum Beispiel irgendwie das Gruseln lernen will oder der irgendwie der im Ferienlager kochen muss mit seinem besten Freund oder der dann mit seinen Freunden Geburtstag feiert. Und dann sagt er, ich habe eine super Idee, wir haben jetzt Cowboy und Indianer gespielt und wir haben Verstecken gespielt in der Wohnung, jetzt spielen wir einfach mal Betrunkene. Das heißt, ich bin der Kellner und ihr seid die Betrunkenen. So, und dann machen die das und dann kommt natürlich genau in dem Augenblick, wo dann alle total besoffen spielen, die Eltern nach Hause und sagen, ja, wieder mal typisch, Alfons Zitterbacke. Ne? Und das ist, da haben wir uns kaputt gelacht. Und es gibt diese andere Geschichte mit dem April-Scherz, wo er also am 1. April die ganze Zeit immer verarscht wird. Und dann denkt er sich, jetzt verarscht er die anderen auch mal. Und dann sagt dann seine Eltern, da sagt seine Mutter, geh doch mal runter in den Keller und hol mal das Sauerkraut hoch. Und dann geht er runter, ich habe kein Sauerkraut gefunden. Und er sagt sie, April, April. Und denkt er sich, okay, dann verarsche ich euch auch. Und dann sagt dann der Vater, na Alfons, wie war die Schule? Ach na ja, ich habe eine 4 in Mathe gekriegt und dann habe ich den Lehrer angespuckt und jetzt muss ich von der Schule fliegen. Was? Geh sofort auf dein Zimmer. Also das ist ja das Allerletzte und so. Also diese ganzen Geschichten, die aus heutiger Sicht sehr spießig klingen und es auch natürlich sind, aber das sind natürlich alles Geschichten aus den 60er Jahren. Aber das ist das Kinderbuch überhaupt in der DDR gewesen.
Und du hast mir das geschickt als CD, also als Hörspiel.
Gibt's auch als Hörspiel.
Ich fand das sehr, sehr süß. Hast du die Verfilmung dann gesehen? Es gab
eine aktuelle Verfilmung. Nee, habe ich nicht gesehen.
Du hast mir das geschickt und in der nächsten Woche sah ich einen Trailer zu der Verfilmung Alfons Zitterbacke, wo unter anderem auch Olaf Schubert, glaube ich, einen Chemielehrer gespielt hat.
Ja.
Und so, das war also auch ziemlich gut besetzt. Aber ich habe von der Verfilmung auch dann nicht gehört, weil es, glaube ich, auch zu sehr Nische war, glaube ich. Ne?
Ja.
Aber das gibt es. Und was liest du im Moment? Gibt es im Moment was du liest?
Ich lese gerade im Moment das Buch Was danach so schön fliegt von Hilmar Klute. Ich war genauso ratlos wie du, weil weder Hilmar Klute noch den Buchtitel hatte ich jemals gehört. Das ist sehr witzig, hätte ich nie damit gerechnet. Handelt von einem jungen Menschen aus dem Ruhrgebiet, der unbedingt Autor werden möchte, der gerne Dichter sein möchte und er ist noch ganz jung und unbeleckt vom Leben und begibt sich dann also in diese Löwengrube der Autoren, die sich untereinander die Augen auskratzen und das ist teilweise sehr, sehr lustig und es ist sehr schön formuliert und es ist ein klasse Buch, also hätte ich niemals gedacht und ich habe jetzt nur noch 50 Seiten vor mir und bin da so ein bisschen traurig. Geht es dir auch so, wenn so ein Buch, was du total genießt, wenn du sagst, oh, bald ist Abschied nehmen?
Ja. Ich hatte das bei Fool on the Hill von Matt Ruff, was mein absolutes Lieblingsbuch ist, was ich auch gerade gepostet habe wieder.
Ja, habe ich gesehen.
Als es immer mehr gegen Ende ging, habe ich echt gesagt, nein, nicht aufhören, bitte nicht. Ich möchte nicht, dass das aufhört. Aber darüber können wir dann mal reden. Ich lese gerade ein Buch, das heißt, ich muss es lesen, weil ich es demnächst einsprechen werde als Hörbuch. Kann jetzt gerade im Moment irgendwie den Titel nicht sagen. Das ist ein Krimi, so ein Landschaftskrimi, so ein Lokalkrimi. Keine hohe Literatur, denke ich jetzt mal. Soll ja und muss ja nicht immer alles Thomas Mann sein, aber es liest sich sehr gut und ich kommt mir und meiner Sprechweise sehr, sehr, sehr nah. Da werde ich dann aber auch die Tage mal drüber referieren. Wir haben jetzt ganz viel über Literatur gesprochen. Ich glaube, wir reden beim nächsten Mal einfach mal über Fernsehserien, Thomas.
Das finde ich gut. Also ich habe gerade festgestellt, wenn wir beiden Nerds mal so ins Fabulieren kommen, dann ist die Zeit ratzfatz rum.
Also ich denke ja immer, ich bin derjenige, der viel labert und der ausschweift, aber ich habe in dir doch, glaube ich, meinen Meister gefunden. Du bist
natürlich mein kleiner Silbersechser.
Du bist ja wohl nicht aufzuhalten mehr, wenn du einmal begeistert bist. Da geht's ja mit mit dir durch. Das ist ja der Wahnsinn.
Dann geh mit mir die Pferde durch.
Also Wolfgang Herrndorf, Joachim Meyerhoff, das sind unsere Empfehlungen für alle, die mal...
Tom Lear nicht zu vergessen.
Die mal was Schönes Deutsches lesen wollen und was Tolles und was einem auch, was auch einen menschlich einfach weiterbringt, finde ich.
Und wer wissen will, wie das Kultbuch der DDR, also das Kultkinderbuch der DDR war, der sollte Alfons Zitterbacke mal lesen.
Absolut. Das kann ich auch einfach nur wiederholen. Apropos wiederholen, wir wiederholen uns auch und wir werden demnächst, wie gesagt, über Fernsehserien reden, über deutsche Fernsehserien und, und vielleicht auch mal über Comics. Ja, vielleicht auch was Comics eigentlich ausgemacht haben in der DDR. Wir haben das schon mal angerissen, aber wir werden das noch en Detail machen, wie wir hier im Ruhrgebiet sagen. Mein lieber Thomas.
Du hast das letzte Wort.
Es war mal wieder eine Freude, unseren kleinen Ost-West-Dialog mit dir zu führen, hier über die Standleitung. Und ich hoffe, dass ihr auch Freude daran hattet. Und wenn euch das gefällt, dann teilt euch. Ja, genau. Macht es wie eine
Verteilt
Zelle.
Dann teilt euch reichlich das, teilt, auf den Straßen.
Teilt euch auf den Straßen. Teilt das viral mit und liked das und empfiehlt uns weiter. Da haben wir gerne auch was davon.
Ansonsten folgt uns, wie man so schön sagt.
Folgen Sie uns bitte weiter. Ja. Und bleibt vor allen Dingen gesund.
Bleiben Sie nicht stehen.
Warum musste ich jetzt auch an Heinz-Rudolf Kunze denken? Wir müssen mal eine halbe Stunde nur über Heinz-Rudolf Kunze sprechen.
Und ich muss dir wirklich sagen, Heinz-Rudolf Kunze hat mein Leben gerettet. Aber auch das erzähle ich dir mal in einer späteren
meins
Folge.
Und er hat eine großartige neue Platte gemacht, die wirklich...
Er ist schon ein Guter.
Er ist, aber bei Kunze kommen wir sehr, sehr schnell wieder ins Schwafeln. Und,
aber er ist ein Guter.
Ich habe mir das notiert und wir werden mal eine Folge nur über Heinz-Rudolf sprechen. Was hältst du davon?
Oh Gott. Aber Leute, das wird trotzdem lustig und unterhaltsam. Es wird nicht akademisch.
Nein.
Und Gummibären.
Es gibt doch nicht nur Gummibären.
Sommer in Berlin.
Ja, genau. Regen in Berlin.
Regen in Berlin. Es gibt niemanden, der so schön artikulieren kann wie Heinz-Rudolf Kunze.
Ja, der ist halt gelernt.
Er ist ja meistens sehr gehetzt, auch in seinen... Aber das machen wir alles dann später.
Das machen wir alles später. Demnächst auf diesem Kanal. Vielen Dank
fürs Zuhören. Ja, wir freuen uns.
Und alles Gute und bleibt bitte gesund und bleibt sauber.